Ja, dann machen wir weiter in unserer Galater-Reihe. Noch einmal ganz kurz durch diesen ganzen Galaterbrief, da zieht sich eine Leitidee oder mehrere Leitideen, aber eine insgesamt ist ganz sicher die folgende, die uns der Andreas gleich zeigen wird. Schon einmal in der Predigt behandelt und bearbeitet, das Heil. Und das ist die Rettung, das ist Vergebung der Sünden und das ist Teilhabe am Reich Gottes. Und das ist Wiederherstellung mit der Gemeinschaft unseres Gottes. Das ist in den Himmel kommen. Das bezeichne ich hier mal als Heil, das wird als Heil bezeichnet. Es hängt allein von unserer Beziehung zu Jesus ab. Allein von seinem Heilswerk hängt es ab. Und wir sehen hier dieses, was in Dunkel erscheint, also das ist ursprünglich grün, dass diese Verbindung zu Christus so erneuernd ist und aus dieser Verbindung fließen dann auch Werke. Die nach Galatien gekommenen jüdisch-christlichen gesetzestreuen Lehrer, um nicht zu sagen Irrlehrer, verkündigten ein anderes Evangelium, wie wir das schon gehört haben. Nämlich, dass es erforderlich sei, neben dem Glauben an Christus auch noch das mosaische Gesetz und insbesondere auch das Zeremonialgesetz zu halten. Um das genauer zu sagen, deshalb steht es in dieser Abbildung auch an erster Stelle, man muss zunächst einmal Jude werden und dann hat man die Chance, durch Jesus Christus gerettet zu werden. Das ist ein falsches Evangelium. Das richtige Evangelium, das wahre Evangelium, das haben wir hier eben gerade gehört. Das ist eine Leitlinie, die durch den Galaterbrief geht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Nicht aus euren Leistungen heraus. Allein durch Christus. Und wenn diese Rettung echt ist und wenn diese Beziehung zu Jesus echt ist, dann fließen die Werke daraus. Wir haben heute kein Problem mit den damaligen Regeln. Beschneidung, Opferriten, Reinigungsvorschriften, bestimmte Gottesdienstabläufe, was auch immer in diesem Zeremonialgesetz war. Wir haben andere Probleme. Oder bei uns sind das andere Dinge, aber das gleiche Prinzip gilt. Konfirmation, regelmäßiger Gottesdienstbesuch, Taufe, Kirchenzugehörigkeit, Mitarbeit, was auch immer, die können uns alle nicht retten. Aber sie fließen aus unserer Beziehung zu Jesus und aus unserer Beziehung zu Gott. Das nur noch einmal als Zusammenfassung. In Galater spielt ein weiteres Thema, ein weiteres Schlagwort eine ganz wichtige Rolle, nämlich Freiheit. Die Judenchristen damals hatten eine neue Freiheit gewonnen. Und zwar die Freiheit, mit Heidenchristen zusammen zu sein, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Die Freiheit, mit ihnen zusammen zu essen, mit ihnen zusammen Dinge zu tun, mit ihnen zusammen zu essen, ohne die Einhaltung von Reinheitsgeboten und Speisevorschriften. Eine neue Freiheit. Und auch der große Petrus musste diese neue Freiheit lernen. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Er musste lernen, dass er keine Speise als unrein erachten soll. Das hat er in dieser Vision gelernt, über die wir gehört haben. Und er hatte gelernt, dass er keinen Menschen für unrein achten soll, sondern in jedem Volk, überall sind die Gott angenehm, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit suchen. Das hat der Paulus gelernt. Ich zitiere mal aus Apostelgeschichte 10,28. Das hat Petrus gelernt. Ich zitiere mal. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Er rechtfertigt also seine Beziehung zu den Heidenchristen und er vertritt dies auch in Apostelgeschichte 11, erfahren wir das, das könnt ihr dann heute Nachmittag nachlesen, da erfahren wir, wie er dies gegenüber den Gläubigen in Jerusalem vehement und überzeugend vertritt. Ja. Ich darf Gemeinschaft haben mit Heidenchristen. Ich darf mit ihnen essen. Ich darf mit ihnen verkehren. Ich darf mit ihnen umgehen. Und nun kommt unser Predigttext. Steht in Galater 2. Es sind nur 4 Verse. Die Verse 11 bis 14. Paulus war schon in Antiochia und dann sagt er, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Bis dahin ist unser Text. Ich hatte schon gesagt, Petrus hatte mit den Heiden zusammengesessen und mit ihnen gegessen. Das entsprach nicht der jüdischen Tradition, jedoch es entsprach dem Evangelium der Freiheit. Und dann kamen gesetzestreue Juden aus Jerusalem nach Antiochia und als Petrus das sah, da fing er an, sich von den Heidenchristen zu trennen. Er fing an, sich abzusondern. Er tat so, als ob er nicht richtig dazugehörte. Und damit, wir können die nächste Folie sehen, und damit verleugnete er das wahre Evangelium, indem er dies tat. Er verleugnete, dass alle Menschen, die Gott lieben und alle Menschen, die zu Christus kommen, eins sind, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, unabhängig von Kultur, unabhängig von Herkunft, dass sie alle eins sind in Christus, dass sie alle zur Gemeinde gehören. Dieses wahre Evangelium, er verleugnete es durch sein Handeln. Paulus wies ihn deshalb in aller Öffentlichkeit zurecht. Ich widerstand ihm ins Angesicht, heißt es hier. Ich widerstand ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Und dann sagt er noch etwas anderes. Wir sehen das im Vers 14. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden jüdisch zu leben? Das ist so auf Anhieb nicht einfach zu verstehen, da ist nämlich Ironie drin. Als Paulus das zu ihm sagt. Paulus stellt es immer fest, du bist ein Jude von Herkunft. Und du lebst heidnisch, weil du mit den Heiden Gemeinschaft hast, weil du mit ihnen zusammen isst. Und dann sagt er, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Was meint er damit? Er meint damit, indem Petrus sich beginnt, von den Heiden abzusondern, signalisiert er etwas. Er signalisiert, da stimmt irgendwas nicht mit den Heiden. Da stimmt irgendwas nicht. Weil sie keine Juden sind, sondere ich mich ab. Ja? Und implizit sagt er damit, sie sollen doch jüdisch leben. Ja, das ist ein Signal, dass er sich absondert. Es sagt den Umstehenden, mit denen ist was nicht richtig. Ja, das ist so, glaube ich, das, was der Paulus hier meint. Da sind wir mit diesem Text auch schon durch. Im Wesentlichen. Die Frage ist, was lehrt er uns heute? Was lehrt er uns heute? Das sehen wir gleich. Er lehrt uns erstens etwas über unseren alten Adam, über unseren alten Menschen. Er lehrt uns etwas über unsere Identität in Christus. Und er lehrt uns etwas über unsere Freiheit in Christus. Zunächst einmal, er lehrt uns etwas über unseren alten Menschen. Wir gehen mal wieder zu Petrus zurück. Da sehen wir das. Denkt mal zurück in den Garten von Gethsemane, nachdem Judas, den Jesus verraten hatte, und Jesus wurde festgenommen und abgeführt, zum Hohepriester gebracht, und Petrus folgte von ferne bis in den Hof des Hohenpriesters. Und da erkannten ihn einige und sagten zu ihm, du bist doch auch einer von denen. Ja? Du bist doch auch ein Jünger Jesu, und wir wissen alle, Petrus verleugnete Jesus dreimal und weinte nachher bitterlich, weil er Angst hatte. Er hatte Angst, auch festgenommen zu werden. Er hatte Angst, ins Gefängnis gesperrt zu werden oder sogar getötet zu werden. Dann kam Pfingsten und der Heilige Geist wurde über die Apostel ausgegossen. Und unter anderem Petrus hielt eine vollmächtige Predigt im Geist Gottes und 3000 Menschen kamen zum Glauben. Und dann wissen wir von ihm, dass er zwei Gelähmte heilte. Und dann wissen wir von ihm, dass er eine Frau namens Tabitha, oder war sie ein Mädchen, ich weiß es nicht mehr, vom Tode erweckte. Und dann das. Petrus fällt zurück in alte Muster. Wieder die Angst. Die Angst, sein Ansehen vor den gesetzestreuen Juden zu verlieren. Wieder die Angst um sich selbst. In alte Muster zurückfallen. Der alte Mensch, der lässt sich nicht verdrängen. Der taucht immer wieder auf. War das der Luther, der gesagt hat, das Biest kann schwimmen? Er taucht immer wieder auf. Ihr kennt vielleicht diese Illustration von dem verlorenen Königssohn. Das ist eine Anlehnung an die Geschichte, an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Königssohn hatte Jahrzehnte in der Gosse gelebt, Jahrzehnte in der Welt gelebt und kam dann wieder an den Königshof zurück, zu seinem Vater, dem König. Und der König nahm ihn mit Freuden auf, setzte ihn auf seinen Thron und zog ihm die Bettlerkleidung aus und zog ihm königliche Kleider an. Und dann musste dieser Königssohn lernen, in diesen königlichen Kleidern zu gehen. Und er musste lernen, ja, die Hofetikette wieder einzuhalten. Und das fiel nicht leicht. Er fiel immer wieder in alte Gewohnheiten zurück. So ist es mit uns. Der alte Mensch kommt immer wieder durch. So ist es hier mit dem großen Petrus. Da kommt der alte Petrus wieder durch. Liebe Leute, indem ich euch das sage, will ich euch nicht entmutigen. Es ist aber unheimlich wichtig, dass wir das realisieren, dass wir hier realistisch sind. Und es ist unheimlich wichtig, immer wieder zu bedenken, wo komme ich her? Wenn ich bedenke, wer ich eigentlich war, wo ich eigentlich herkomme, dann sehe ich, wie groß die Gnade Gottes überhaupt ist, dass er mich als solchen sündhaften Menschen aufnimmt und liebt und alles für mich gibt. Ich erkenne, wie groß dann seine Gnade ist. Dieser makellose und reine Gott gibt sich ab mit mir. Und noch einen Sinn hat es, immer wieder zu bedenken, dass der alte Mensch jederzeit auftauchen kann und das auch tut, regelmäßig. Es ermahnt uns, näher und näher bei Christus zu bleiben, immer wieder zu ihm hinzulaufen, immer wieder zu ihm hinzugehen. Wir brauchen ihn ständig. Wenn der alte Mensch unten bleiben soll, wenn der Neue regieren soll, dann brauchen wir diese Verbindung, diese Nähe zu Jesus ständig. Wir müssen immer wieder zu ihm laufen. Darüber hinaus dürfen wir noch etwas wissen. Wir schauen nochmal auf Petrus zurück. Als er Jesus verleugnet hatte, da tat es ihm natürlich sehr leid. Und später wissen wir, dass Jesus ihm beauftragte damit, weide meine Lämmer. Und ihn fragte, liebst du mich? Und Petrus sagte, ja, ich habe dich lieb. Weide meine Lämmer. Jesus zieht den Auftrag, den er für Petrus hatte, nicht zurück. Wenn wir versagen, wenn du versagst, er zieht seinen Auftrag nicht zurück. Er will dich gebrauchen. Und wenn du wieder zurückfällst in alte Muster, in alte Schemata, Gott steht zu dir. Er will dich gebrauchen. Er will dich einsetzen. Weide meine Lämmer. Weide meine Schafe. Der alte Mensch taucht wieder auf. Zweitens, wir lernen etwas über unsere Identität in Christus. Stell dir vor, du sitzt im Biergarten und hebst einen mit deinen nichtchristlichen Bekannten oder Kontakten. Oder stell dir vor, du stehst auf dem Marktplatz und hörst eine Rockband zu. Oder du sitzt zu Hause und guckst mit einem nichtchristlichen Menschen oder mit mehreren einen Krimi an. Plötzlich kommt jemand von der Gemeinde vorbei. Vielleicht sogar Gemeindeleitung. Was machst du dann? Wie fühlst du dich? Ist das dir peinlich? Fängst du an, dein Verhalten zu ändern, wie das der Petrus tat, als er da erwischt wurde mit den Heiden, als er mit ihnen aß und Spaß hatte? Wie reagierst du da? Wisst ihr, das ist die Frage der Identität. Wer bin ich denn überhaupt als Christ? Ich erzähle euch mal eine gute Bekannte von uns, eine Russlanddeutsche, ist vor langen Jahren nach Deutschland gekommen, aus Russland. Dann war sie eine Weile, hat natürlich als Christin, hat Kontakt zur Gemeinden gesucht und hat dann irgendwann mit ihrer Freundin oder mit Bekannten oder der Familie kommuniziert und hat ihnen gesagt, hier gibt es keine christlichen Frauen. In Deutschland gibt es gar keine christlichen Frauen. Die laufen alle in Hosen rum. Liebe Freunde, ja, da könnte man lachen, aber das zeigt genau den Punkt. Worauf kommt es denn an? Auf meinen Frömmigkeitsstil? Natürlich, wenn mich der Geist leitet und wenn Jesus mich leitet, dann habe ich auch einen Frömmigkeitsstil. Natürlich. Aber der ist es nicht, der mich rettet. Liebe Leute, und der Frömmigkeitsstil, der hängt von so vielen Dingen ab. Er hängt von meiner Erziehung ab. Er hängt von meinen religiösen Kontexten ab. Er hängt von meiner Kultur ab. Er hängt von meiner Herkunft ab. Er hängt von meiner Denomination ab. Das ist doch nicht meine Identität. Meine Identität ist, ich bin Kind Gottes. Es ist die Gotteskindschaft. Es ist die Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Es ist meine Liebe zu Jesus und dem Evangelium. Es ist mein Bekenntnis zur Wahrheit des Evangeliums. Das ist meine Identität. Woran erkennen nichtchristliche Menschen, mit denen du zusammen bist, dass du aus einer anderen Welt bist? Dass du zu Gott gehörst? Dass du nicht von dieser Welt bist? Woran erkennen sie das? Sicher nicht an deinem Frömmigkeitsstil. Vielleicht schreckt der sie eher ab. Woran erkennen sie es? Sie erkennen es an der Frucht des Geistes, an der Liebe, an der Freude, an der Freundlichkeit, an der Geduld, an der Sanftmut. Besonders die letzten beiden haben oft in unserer Gesellschaft, sind in unserer Gesellschaft oft Mangelware. Und bei mir auch. Woran erkennen Sie, dass du nicht von der Erde bist? Sie erkennen es an deinem Umgang mit ihnen, an deiner Liebe zu ihnen, an deinem ganz ehrlichen Interesse und aufrichtigen Interesse an ihrem Leben und an ihnen selbst. Sie erkennen, da ist etwas anderes. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Das werden sie merken. Aber dazu musst du dich unter sie mischen. Dazu musst du Beziehungen zu ihnen pflegen. Liebe Leute, das reicht nicht, Flyer zu verteilen und Bibeln zu verteilen. Ich sage nichts gegen Flyer und Bibel verteilen, das ist unheimlich wichtig. Das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Zeugnisses. Aber das alleine ist es nicht. Du brauchst Beziehung. Beziehung zu den Menschen da draußen. Als ich Student war, das habe ich schon mal erzählt, da sind wir mit so einer Studentenmission in die Vorlesungen gegangen und haben die Studenten eingeladen zu einem Gespräch über Gott, ganz offen, zu einem Gespräch über Gott. Und wenn sie ein Gespräch haben wollten, konnten sie das auf einen Zettel eintragen. Und dann haben wir nachher die Zettel gesammelt und geschaut, wer möchte ein Gespräch. Und dann hatte ich auch so, und dann haben wir die Zettel verteilt, du besuchst den, du besuchst den, und ich besuchte einen dieser Menschen. Und wir redeten direkt über Gott und das Evangelium und lasen in der Bibel und hatten so Gemeinschaft miteinander, gingen einen trinken. Der wollte nicht zum Glauben kommen. Absolut nicht. Und dann wurde mir geraten, doch meine Zeit mit ihm nicht zu vergeuden. Ich zitiere. Meine Zeit doch besser auszukaufen. Und dann war ich geschockt und dann habe ich geantwortet, ihr Lieben, das ist mein Freund. Und wer weiß, was Gott mit ihm vorhat? Wer weiß, was Gott noch tut? Unsere Identität in Christus. Letztens unsere Freiheit in Christus. Ja, Dankeschön. Wir können auch bitte das nächste schon zeigen. Danke. Unsere Freiheit in Christus, dazu drei Aspekte. Die Freiheit, die wir als Christen haben, markiert ein Spannungsfeld. Wir leben als Christen ja sowieso in mannigfaltigen Spannungsfeldern, die wir aushalten müssen. Unsere Freiheit in Christus ist ein Spannungsfeld. Ich möchte dieses Spannungsfeld in drei Aspekten zeigen. Jesus sagt im hohen priesterlichen Gebet, er betet für seine Jünger und sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, denn da will ich sie haben, da sollen sie leuchten, da sollen sie mein Zeugnis sein, da sollen sie meine Liebe zeigen, da sollen sie meine Güte zeigen, ich will sie da haben. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ein wichtiges Gebet in diesem Spannungsfeld, in dem wir leben. Ein wichtiges Gebet. Sollten wir jeden Tag beten. Bewahre uns vor dem Übel. Ja? Wenn ich in die Welt hineingehe, wenn ich mich mit diesen Menschen mische, dann brauche ich Bewahrung. Bewahrung vor dem Bösen, Bewahrung vor der Welt, Bewahrung vor Einflüssen, die mich ganz leicht in ihren Bann ziehen können. Aber Jesus möchte, dass ich in die Welt gehe. Ich kann das sehr gut verstehen, eine Klammer auf. Ich kann das sehr gut verstehen, wenn jemand sagt, wenn ich mit dem und dem zusammen bin oder wenn ich in diese und jene Gruppe gehe, dann stelle ich nachher fest, ich habe mich von Jesus entfernt. In so einem Fall ist es vielleicht gut und ist es vielleicht besser, sich einmal zurückzuziehen. Aber wir können nicht die ganze Zeit in unserem christlichen Elfenbeinturm verbleiben. Zweitens, der zweite Punkt dazu. Das ist wahrlich ein Spannungsfeld. Mir ist alles erlaubt, sagt Paulus. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Paulus denkt, dachte da an Speisegebote. Aber wie gesagt, für uns spielen Speisegebote, Reinigungsgebote, Opfergebote, Speisevorschriften keine Rolle. Es gibt andere Dinge. Ich bin frei in Christus. Ich bin frei, in die Kneipe zu gehen und ein Bier zu trinken. Ich bin frei, zu einem Rockkonzert zu gehen. Ich bin frei, in ein Fußballstadion zu gehen und mir ein Fußballspiel anzugucken. Ich bin frei, im Fernsehen oder im Radio einen Krimi anzuhören. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Nur ist das alles nützlich, muss ich mich fragen. Liebe Freunde, das ist aber eine Gewissensfrage. Das ist aber eine Gewissensfrage. Ich zitiere mal, steht jetzt, haben wir jetzt leider nicht projiziert, aus Römer 14. Da sagt Paulus, einer glaubt, alles essen zu dürfen. Da kommt es wieder mit den Speisen. Wer nicht isst, verachtet den nicht, der isst. Gott hat ihn angenommen. Wer bist du denn, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Dieser eine hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wir reden hier nicht von Dingen, die die Bibel und die Jesus ganz klar als Sünde bezeichnet. Davon reden wir nicht. Wir reden hier von unserem Freiheitsspielraum, den wir als Christen nutzen können. Wo wir aber, je größer dieser Freiheitsspielraum ist, desto größer ist unsere eigene Verantwortung vor unserem Gewissen und vor Gott. Da müssen wir uns fragen, was nützt es? Bringt mich das, was ich tue, von Jesus weg? Lasse ich mich, wenn ich ins Fußballstadion gehe, vom Fanatismus mitreißen? Ist auf einmal der Fußballgott mein Gott? Oder kann ich einfach nur ins Fußballstadion gehen und das Fußballspiel genießen und Gott dafür danken? Liebe Freunde, hier haben wir nichts zu richten und wir haben nichts zu urteilen. Da steht jeder vor Gott und vor seinem Gewissen. Das ist unser Freiraum, den er uns gibt. Alles ist erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das kann auch ganz banal sein. Ich kaufe mir eine Tüte Chips und lege sie auf den Tisch. Schaffe ich das, die nicht in einem Rutsch wegzuessen? Dann frage ich mich doch, sollte ich die lieber besser nicht kaufen? Ich habe die Freiheit, Chips zu essen, so viel ich will. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen, außer von Christus und seinem Wort. Jeder überlege das für sich. Dritter und letzter Punkt, nur kurz angerissen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, da wird es sicher eine Predigt drüber geben. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Bedeutet, manche Leute haben so Lieblingssünden und tun die gerne, ohne jetzt da näher ins Detail zu gehen, haben so Lieblingssünden und tun die gerne und benutzen ihre Freiheit in Christus als einen Vorwand. Ich bin ja frei. Das sollen wir nicht tun. Ihr seid zur Freiheit berufen, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Was lernen wir heute? Unsere Identität ist in Christus allein. Liegt in unserer Gotteskindschaft, in unserer Zugehörigkeit zur Familie Gottes. In der Liebe, die wir zu Jesus haben, in der Liebe, die wir zu Gottes Wort haben. Das ist unsere Identität. In Christus. Und darin möge uns Jesus und darin möge uns Gott auferbauen, jeden Tag neu und jeden Tag tiefer. Und er möge uns auch diese Freiheit erfahren lassen. Und erfahren lassen, was Jesus selber für uns gebetet hat. Und ich bitte jeden Tag, dass er das für uns betet. Und ich bete selber auch. Ich nehme sie nicht aus der Welt, aber bewahre sie vor dem Bösen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich lobe deinen Namen, dass wir zu deiner Familie gehören. Ich lobe deinen Namen, dass du uns da hineingerettet hast aus Gnade ohne Verdienst. Danke, dass ich mir das nicht verdienen muss, weil ich das nicht kann. Danke, dass du so ein gütiger, gnädiger Gott bist, der uns zu sich gezogen hat aus einem Leben, das nicht zu dir führt, aus einem Leben, das ins Verderben führt. Herr, danke, dass du uns vor Hölle und Teufel bewahrst. Herr, danke, dass wir damit ein ganz neues Leben haben. Vater, hilf uns gegen unseren alten Menschen, der immer wieder auftaucht. Hilf uns, bewahre du uns, stärke du uns in Christus. Hilf du uns, dass wir vor dem Bösen bewahrt bleiben in dieser Welt. Hilf uns in unserer Liebe zu den Menschen, die dich nicht kennen. Hilf uns zur Hingabe. Bitte dich um Gnade, dass du auf diese Weise und auf viele andere Weisen Menschen rettest. Auch hier in Bad Godesberg. Amen.